Unser Thema heute wird sein Schöpfung und Evangelium. Was haben diese zwei Dinge miteinander zu tun? Und warum kann man das überhaupt miteinander verbinden? Nun, lesen wir einmal einen Vers zusammen, den wir in der Offenbarung finden und der für Adventisten eine ganz besondere Bedeutung hat. In Offenbarung 14, Vers 6 und 7 ist von einem Evangelium die Rede, von dem ewigen Evangelium. Und dort heißt es, ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Der Engel hier, von ihm wird gesagt, dass er das ewige Evangelium verkündigt. Und er spricht von dem Gericht, davon Gott zu fürchten, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Und er stellt diesen Gott vor als den Gott, der alles geschaffen hat. Himmel, Erde, das Meer und die Wasserquellen. Die Botschaft vom Schöpfer, dass es einen Gott gibt, aus dessen Hand alles hervorgegangen ist, hat eine Bedeutung in der letzten Zeit. Sie hängt zusammen mit dem ewigen Evangelium, mit dem einzigen Evangelium, das es je gab. Denn die Bibel sagt deutlich, es gibt nur ein Evangelium, nur ein echtes. Viele falsche, aber nur eines, das echt ist und das darum auch ewig ist. Schöpfung und Evangelium. Warum ist es wichtig, dass in der letzten Zeit alle Welt, jede Nation, jeder Stamm, jedes Volk, jede Sprache erfährt, dass es einen Schöpfer gibt, dass alles aus der Hand Gottes hervorgekommen ist? Es ist wichtig, weil wir in der Schöpfung erkennen, dass derselbe Gott auch unser Erlöser ist und der Erlöser der ganzen Welt. Warum ist das wichtig? Was sehen wir denn in der Schöpfung? Was ist zu erkennen, wenn wir hinausschauen in alles, was um uns herum ist, in der Welt, in der Natur, am Menschen selbst? Ich möchte euch mitnehmen in einen Abschnitt im Römerbrief, wo Paulus sich Gedanken macht um das Evangelium und die Schöpfung. Er ist nicht ganz so einfach zu verstehen, aber wir wollen einmal Vers für Vers vorgehen und versuchen, den Gedankengang von Paulus nachzuvollziehen, wie er hier Schöpfung und Evangelium miteinander verbindet und was uns das zu sagen hat. Römer 1, erstes Kapitel, ab Vers 16. Paulus beginnt hier, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. Paulus spricht hier vom Evangelium als von einer Kraft. Da steckt was drin. Das ist nicht nur eine Information, das ist nicht nur irgendetwas, wo es darum geht, dass jemand Recht hat, sondern es ist eine Kraft. Warum brauchen wir eine Kraft in der frohen Botschaft? Weil wir als Sünder Veränderung brauchen. Wir brauchen nicht nur irgendetwas zu wissen, etwas zu verstehen, auch das ist wichtig. Aber wenn das alles wäre, würde es uns gar nichts nützen. Das Evangelium muss eine Kraft sein, weil es etwas bewirken soll. In mir, in meinem Denken, in meinem Leben, weil es etwas hervorbringen soll. Deswegen sagt Paulus, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Das ist nicht einfach eine Theorie. Das ist Gottes Kraft. Ich habe sie erlebt. Und deswegen möchte ich das der ganzen Welt weitergeben. Das hat ihn bewegt. Gottes Kraft zum Heil. Für wen? Für den, der glaubt. Der Glaube ist der Schlüssel. Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, im Evangelium, geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft. Und was bewirkt diese Kraft? Wohin führt das? Er sagt, es führt zu einer Offenbarung. Etwas wird sichtbar, spürbar, erlebbar. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Da geht es nicht nur darum, dass Gott gerecht sein kann, indem er dem Schuldigen vergibt, weil er ja selbst die Schuld bezahlt hat, sondern Gottes Gerechtigkeit ist mehr als dieser Begriff, den wir so üblicherweise mit einem Gericht verbinden, dass ein gerechtes Urteil gefällt wird. Die Bibel spricht von Gottes Gerechtigkeit oft im Zusammenhang mit seinem Wesen. Es ist sein Charakter, es sind seine Eigenschaften, die Liebe, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Barmherzigkeit, die Treue. All das ist Gottes Gerechtigkeit. Und Paulus sagt, das wird sichtbar. Das wird offenbar gemacht im Evangelium. Wie? Weil das Evangelium eine Kraft ist, eine verändernde, eine neuschaffende Kraft. Gehen wir zum Vers 18. Jetzt macht der Paulus einen Gedankenschritt. Jetzt springt er auf einmal zu etwas, was uns erstmal vielleicht überraschen kann. Er sagt nämlich, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Es fing an mit dem Evangelium. Paulus sagt, es ist eine Kraft und darin wird Gottes Gerechtigkeit, sein Wesen wird geoffenbart. Etwas Neues entsteht. Und jetzt spricht er von einer zweiten Sache, die offenbart wird. Aber das ist was ganz anderes. Nicht mehr etwas Positives, nicht mehr eine gute Nachricht, sondern jetzt spricht er von Gottes Zorn. Gottes Zorn wird geoffenbart. Warum? Er sagt, über die Ungerechtigkeit der Menschen. Warum kann Gott das machen? Warum wird er zornig über Ungerechtigkeit? Er weiß doch, dass wir alle Sünder sind, dass wir aus uns selbst nichts Gutes hervorbringen können. Er weiß doch, der Mensch ist verloren in sich selbst, hilflos. Deswegen brauchte er Erlösung und einen Erlöser. Deswegen kam sein Sohn in diese Welt. Aber hier sagt Paulus, Gottes Zorn wird offenbart werden. Warum? Weil Gott einen Weg gefunden hat, Gerechtigkeit zu bringen den Menschen. Er hat ja eine Quelle der Gerechtigkeit, nämlich das Evangelium. Es ist eine Kraft, die Gerechtigkeit hervorbringt, die aus einem Sünder wieder einen Gerechten machen kann. Und das ist der Grund, warum, wenn dieses Evangelium abgelehnt wird, wenn dieser Weg zur Gerechtigkeit, den Gott wieder eröffnet hat, wenn er nicht beschritten wird, aus welchem Grund auch immer, dass Gott an irgendeinem Punkt dann sagen kann, nun, ich habe alles getan, um das möglich zu machen, aber wenn Menschen es ablehnen, wenn sie Nein dazu sagen, wenn sie sich weigern, wenn sie rebellieren, selbst gegen diese Erlösung, die ich ihnen anbiete, nun, dann muss ich irgendwann über die Ungerechtigkeit, die immer noch herrscht, Gericht halten. Und dann ist die Zeit gekommen für Gottes Zorn. Auch das ist ein Teil des Evangeliums. Das führt Paulus jetzt noch ein bisschen weiter aus, diese Begründung. Gehen wir zu Vers 19. Warum wird Gottes Zorn offenbart? Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Paulus sagt also, Gott hat sich nicht verborgen, er hat sich gezeigt. Er hat seine Eigenschaften, sein Wesen offenbart. Er hat diesen Weg geöffnet und das den Menschen auch deutlich gemacht. Jeder, der will, könnte es sehen. Jeder, der möchte, kann diesen Weg gehen hin zur Gerechtigkeit. Gott hat ihn ja dafür gesorgt, dass er da ist. Wie? Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Und jetzt macht Paulus hier diese interessante Verbindung. Er sagt, warum kann ein Tag kommen, wo Gott Gericht hält, wo er zu Recht Zorn ausübt, weil er zuvor einen Weg der Gerechtigkeit eröffnet hat und weil jeder diesen Weg auch sehen und verstehen kann, denn er sieht ja die Schöpfung. Die Schöpfung ist ein Zeuge dafür, dass Gott erlösen kann, dass der Sünder nicht in seinem Zustand bleiben muss. Denn in der Schöpfung hat Gott sein Wesen offenbart. Dasselbe Wesen, das für uns Erlösung bringt, das uns Erlösung bewirkt. Und deswegen sagt er, wenn Gott alles getan hat für unser Heil, alles getan hat um Gerechtigkeit, um das Gute, um das Vollkommene, wie die Welt einmal war, wiederherzustellen. Und Menschen sagen trotzdem nein, obwohl sie es sehen können in der Schöpfung, dass Gott dazu in der Lage ist. Dann gibt es keine Entschuldigung mehr für sie. Dann kann Gott selbst nichts mehr für sie tun. Was zeigt denn die Schöpfung? Inwiefern können wir sagen, dass die Schöpfung eine Offenbarung ist des Wesens Gottes, seiner Gerechtigkeit? Paulus sagt, seine Kraft, seine Göttlichkeit wird darin offenbart. Inwiefern zeigt sich das? Nun gehen wir doch einmal selbst direkt in den Schöpfungsbericht auf die allerersten Seiten der Bibel. 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Mit diesem Vers beginnt die ganze Bibel. Damit beginnt die ganze Welt- und Menschheitsgeschichte. Und in diesem Kapitel wird die Schöpfung beschrieben in 6 Tagen. Gott schafft das Licht, Gott spricht und etwas geschieht. Das Licht ist auf einmal da. Vorher war gar nichts da. Gott sagt etwas und aus dem Nichts ist etwas da. Bäume, Tiere, die Welt, die Sterne, das ganze Universum. Alles entsteht aufgrund dessen, dass Gott einfach spricht. Wir erkennen diesen Schöpfungsbericht, der dann so Tag für Tag geschildert wird. Erst die Lebensräume und dann werden diese Lebensräume gefüllt. Wir erkennen da, wie geordnet Gott vorgeht und wie alles seiner Autorität untersteht. Alles gehorcht seinem Wort. Er ist die größte ordnende Macht im Universum. Ihm ist nichts unmöglich. Er spricht einfach und alles, was er will, geschieht, nur weil er es gesagt hat. Dieser Schöpfungsbericht im 1. Buch Mose, im 1. Kapitel der Bibel, zeigt eine unglaubliche Machtfülle Gottes. Selbst das, was noch gar nicht existiert, wenn es Gottes Befehl hört, dann ist es auf einmal da. Alles muss ihm gehorchen. Nichts ist ihm unmöglich. Ist interessant, dass damit die Schöpfung und der Bericht der Schöpfung aber noch nicht beendet ist. Denn wenn wir in das nächste Kapitel gehen, im 1. Buch Mose, da haben wir den sogenannten 2. Schöpfungsbericht. Die widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich. Und dieser 2. Schöpfungsbericht, der hat einen anderen Charakter. Da lesen wir davon, dass Gott den Menschen geformt hat. Da kommen auf einmal Beziehungen rein. Gott und der Mensch. Wie der Schöpfer sein Geschöpf geformt hat mit eigenen Händen. Vorher sprach er nur. Auf einmal kommt er ganz nahe. Er nimmt etwas in die Hand. Er formt die Erde. Das hat etwas von Nähe, von Vertrautheit, von sich persönlich hineingeben in diese Aufgabe. Da ist nichts mehr von Distanz zu spüren, wie vielleicht vorher, wenn man etwas nur sagt. Er nimmt die Erde selber in die Hand. Er macht sich sozusagen die Hände schmutzig, wenn man so will. Er ist selber involviert. Und dann ist da dieser Mensch. Und es entsteht nicht nur ein Mann, es entsteht auch eine Frau. Und auch hier wird Beziehung hergestellt. Und Gott kann zuschauen, wie die beiden sich ergänzen und wie sie sich finden, wie sie sich lieb gewinnen. Und da entsteht Nähe, da ist Liebe, da ist Freude, da ist Erfüllung. Und Gott kann teilhaben an diesem Glück, indem er es einfach beobachtet. Wie er sieht, dass das, was er sich wünscht für den Menschen, nämlich Glück und Erfüllung zu erleben, dass das vor seinen Augen in Erfüllung geht. Wie Adam und Eva ihr ganz junges Glück miteinander genießen. Und dann wird noch mehr berichtet. Gott hatte die Erde vollkommen erschaffen. Es war eigentlich nichts, was der Mensch sich hätte noch mehr wünschen können. Alles war da. Für jedes Bedürfnis war gesorgt. Aber es war nicht genug für Gott. Gott sagte, ich möchte Ihnen einen Garten machen. Obwohl die Erde wunderschön war, überall, wo man hinschaute, die Landschaft, die Pflanzen, die Tiere, alles war ein perfektes Miteinander, eine Harmonie, eine Schönheit, von der wir heute nur träumen können. Aber Gott sagte, für die Menschen mache ich noch einen Garten und der wird noch mal schöner. Und dort sollen sie wohnen, da ist ihr Zuhause. Und er hat alles mit einer Fantasie und mit göttlicher Liebe eingerichtet, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Nur ganz schwach ausmalen können. Auch die Künstler, wenn sie ihre Bilder malen. Alles kann nur ein schwacher Abglanz von dem sein, wie es wirklich einmal war. Und auch hier sehen wir etwas Persönliches. Gott schafft nicht nur einen Menschen, der irgendwie funktioniert, sondern ist ein Wesen, mit dem er eine Beziehung hat. Er tut alles, um diesem Menschen seine Liebe zu beweisen, um sie greifbar und sichtbar zu machen. Mit diesem Garten. Wir lesen von 4 Flüssen, die in dem Garten ausgingen. Gott sorgt dafür, dass alles bewässert wird, dass alles schön ist, dass alles gut versorgt wird. In diesem zweiten Bericht, da sehen wir vor allem den persönlichen Gott, der seinen Geschöpfen ganz nahe kommt. Wir sehen, warum Gott eigentlich alles geschaffen hat. Aus Liebe. Er möchte seine Geschöpfe glücklich sehen. Und er überschüttet sie sozusagen mit seiner Großzügigkeit. Er ist so verschwenderisch in allem, was er geschaffen hat. Wir erkennen einen Gott der Wärme, einen Vater für seine Kinder, einen Gott, der unsere Nähe sucht und bei dem wir uns absolut geborgen und zu Hause fühlen dürfen. Das sind die zwei Schöpfungsberichte. Gott zeigt seine Macht, indem er das ganze Universum, die Himmelskörper erschafft. Und er zeigt seine Nähe und Wärme und Liebe in der Art und Weise, wie er alles für seine Geschöpfe herrichtet und wie er in allem ihr Glück sucht. Was sehen wir also in der Schöpfung? Unbegrenzte Machtfülle und eine ganz, ganz tiefe Liebe. Das sind die großen Eigenschaften, die ganz wesentliche Charakterzüge Gottes beschreiben. Seine Macht und seine Liebe. Und davon ist die Schöpfung Zeugen. Noch heute, auch wenn die Sünde manches verdorben hat, wir sehen noch immer viel von der großen Macht Gottes und von seiner Liebe. Schauen wir nur mal in die Kleinigkeiten in der Schöpfung. Dann nimmt man eine Blume und man hat einen Stängel, ganz zart alles geschaffen. Liebe zum Detail, ganz fein, so ästhetisch, so geordnet alles. Und wenn man sie hochhält und man sieht dann den Stängel gegen das Licht, dann sieht man, da sind ja ganz, ganz feine Härchen überall drumherum. so fürsorglich und mit Liebe und mit Feingefühl alles ausgestattet. Oder wenn man ein Stück Obst aufschneidet, sei es nur eine Kiwi oder eine Orange oder ein Apfel. Ästhetik. Es sieht hübsch aus. Nicht nur von außen. Es ist etwas fürs Auge. Wenn wir zum Mikroskop greifen, dann sehen wir überall Ordnung. Gott hat vom Kleinsten bis zum Größten alles wunderbar angeordnet. Überall sind geniale Ideen. Alles hat er fein gemacht. Da zeigt sich seine Macht im Großen genauso wie seine Liebe und Fürsorge für das Allerkleinste und Winzigste. Selbst da sorgt er noch. Die Schöpfung ist ein Zeuge von Gottes Macht und von seiner Liebe. Das sind die zwei herausragenden Eigenschaften, die wir erkennen können in der Schöpfung. Jesus selbst ist darauf eingegangen in seinen Predigten und er hat gerne auch die Menschen immer wieder verwiesen auf das, was sie um sich herum sehen können. Matthäus 6, ab Vers 26, da sagt er, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Diese kleinen Vögelchen, die machen sich keine Sorgen. Ob Sommer ist oder Winter, pick, 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 da ist immer irgendwas, was sie finden können. Und selbst wenn es unter einer Schneeschicht ist. Warum? Haben sie sich drum gekümmert? Nein. Sie haben einen Vater im Himmel. Er hat dafür gesorgt. Wenn er schon für die kleinen Piepmätze so sorgt, na dann doch viel mehr für euch, die ihr im Bild Gottes geschaffen seid, die ihr für die Ewigkeit bestimmt seid. Jesus nimmt auch die Lilien, die Blumen auf dem Feld und er sagt, schaut, wie sie gekleidet sind. Vers 29 sagt er, ich sage euch, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit gekleidet war wie eine von diesen. Und Salomo war kein kleiner König. Er war unglaublich reich und glänzend und prunkvoll. Jesus sagt weiter, wenn aber das Gras des Feldes, wenn Gott dieses Gras, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wenn er es so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Jesus sagt uns, schaut in die Schöpfung. Du erkennst dort das Wesen deines himmlischen Vaters. Er hat so viel Gedanken sich gemacht um das Kleine. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Und das ist er auch für dich. Das, was er für die Blumen ist, die nur einen Tag steht, sagt Jesus, morgen wird sie schon verbrannt. Aber wer ist schöner? Die Lilie oder Salomo in all seiner Herrlichkeit und in all seinem Reichtum? Jesus sagt, die Lilie. Tut mir leid, Salomo. Nur der zweite Platz für dich auf dem Schönheitswettbewerb. Die Lilie hat den Preis gewonnen, obwohl sie nur für einen Tag da steht. Seht ihr, so ist Gott. Wir können sein Wesen erkennen in dem, was er getan hat und noch immer tut. In der Schöpfung. Wir sehen seine große Macht. Wir sehen seine Liebe. Aber es gibt noch einen anderen Liebesbeweis, den wir in der Schöpfung sehen können. Und den entdecken wir nur, wenn wir ein bisschen unter die Oberfläche gehen. Inwiefern war die Schöpfung ein großer Liebesbeweis? Nun, die Bibel sagt uns, dass der Erlösungsplan schon fertig war, bevor die Welt geschaffen wurde. Jesus sagte in Matthäus 25, 34 zu denen zu seiner Rechten, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Es war schon bereitet. Es war noch nicht real da, aber es war alles vorbereitet. Der Plan war da. Es war alles fix. Paulus sagt was Ähnliches in Epheser 1. Er sagt, Gott hat uns in Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt, Du warst noch nicht da. Ich war noch nicht da. Keiner war da. Diese Welt war nur in den Gedanken Gottes. Da hatte er schon den Entschluss gefasst und den Plan fertig, wie er uns einmal aus der Misere der Sünde retten würde. Alles war da. Was heißt das? Das heißt, als Gott diese Erde geschaffen hat und als er am sechsten Tag angekommen war, da wusste er, was auf ihn zukommen würde. Er wusste, es würde nur noch x Tage dauern. Dann wird dieser Erdklumpen, den er gerade geformt hatte, und der Adam sein würde dafür sorgen, dass er einmal ins Kreuz gehen müsste. Und dennoch hat er ihn geformt. Liebevoll. Mit eigenen Händen. Ganz persönlich. Ist ihm ganz nahe gekommen. Als Gott gesehen hat, dass du einmal auf dieser Welt sein wirst. Da wusste er nicht allein, was für Gene du haben wirst, welche Augenfarbe, welche Haarfarbe, wie groß du sein wirst und welche Statur du haben wirst. Er hat nicht nur dein ganzes Leben gesehen. Er wusste auch, was du und ich ihm einmal antun würden, dadurch, dass wir immer wieder vor ihm weggelaufen sind. Dass wir uns immer wieder für eigene Wege entscheiden. Dass wir so oft in unserem Leben sagen, lieber Heiland, du möchtest gerne, dass ich den Weg gehe, aber mir gefällt der Weg besser. Indem wir immer wieder ihm ins Angesicht gesagt haben, andere Sachen sind mir wichtiger als du. Er hat das alles gesehen. Unser Versagen, unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Eigenwilligkeit. Er wusste das alles. Und er hat gesagt, trotzdem, dieser Mann und diese Frau, ich will sie. Er hat Ja zu uns gesagt. Ich will sie und ich bin bereit, mein Leben einmal für sie zu lassen. Ich will sie nicht nur jetzt als Geschöpfe, ich will sie auch dann, wenn sie gefallen sind, als Sünder. Und ich möchte sie erlösen. Der Plan steht fest. Und so sah er Adam aus Erde geformt. Er war noch leblos. Er lag dort. Und dann hat er sich gesagt, er oder ich, wenn ich jetzt meinen Odem in ihn hineinhauche, wenn ich ihm mein Leben gebe, ein Teil von meinem Leben, dann wird er mir mal mein Leben nehmen, am Kreuz von Golgatha. Er wusste, dass es kommen würde. Und wie hat er sich entschieden? Er hat ihm seinen Odem des Lebens eingehaucht. Das ist ein gewaltiger Liebesbeweis. Das ist für uns ganz schwer zu begreifen, was da passiert ist. Als Jesus Christus, denn er war der Schöpfer Adams, ihm seinen Odem eingehaucht hat, und die Bibel sagt, er wurde eine lebende Seele und stand dann lebendig vor ihm. Da war das schon eine Vorschattung von dem, was 4000 Jahre später am Kreuz geschehen würde, wo er auch einmal aushauchen sollte sein Leben. Seinen letzten Atemzug tun. Und in seinem letzten Atemzug rufen, es ist vollbracht. Laut rufen. Er war bereit dazu, sein Leben einzuhauchen in den Menschen, es auszuhauchen, sein Leben zu geben, damit wir nicht sterben müssen, damit die Schuldigen noch einmal eine Chance bekommen. Wenn wir die Schöpfung mal so betrachten, was da passiert ist, dann müssen wir sagen, das war ein gigantischer Liebesbeweis Gottes, dass er uns geschaffen hat, obwohl er wusste, was das für ihn bedeuten würde. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die so ein bisschen, kleines bisschen das wiedergibt. Und das ist die Geschichte vom Propheten Hosea. Eigenartige Geschichte. Man fragt sich manchmal, warum muss Gott einen Menschen so quälen? Ja, und denkt sich vielleicht gut, dass ich kein Prophet bin. Wer weiß, was ich alles machen müsste. Aber Gott kam zu diesem Propheten Hosea und sagte zu ihm, du, Hosea, du bist doch Single. Ja, ich möchte, dass du heiratest. Und ich habe auch schon eine Frau für dich ausgesucht. Sie ist eine Prostituierte. Du wirst sie heiraten, ihr werdet Kinder bekommen und dann wird sie dir untreu werden und wird weglaufen. Und Hosea sagte, ja, Herr, warum macht man sowas? Und das Beste war noch, als sie dann wirklich weggelaufen ist, kam irgendwann Hosea, kam zu ihr hin, ging ihr nach und hat sie, weil sie inzwischen versklavt war, wieder freigekauft. Er hat sie nicht nur geheiratet und wusste, diese Frau ist untreu, sie wird nicht bei mir bleiben, sie ist eigentlich eine Hure in ihrem Herzen. Er hat sie nicht nur geheiratet, hatte nicht nur Kinder mit ihr, sondern er ging ihr auch nach und hat nochmal dafür bezahlt, um sie zurückzuholen. Das ist die Geschichte von Gott und uns. Gott wusste, was passieren würde. Und trotzdem hat er gesagt, ich will diese Frau. Ich heirate sie. Und dann, wenn sie mir weggelaufen ist, wenn sie mich betrogen hat, dann werde ich hinterhergehen und werde sie zurückkaufen. Und mit meinem eigenen Blut dafür zahlen. Was für eine Liebe ist das? Die können wir nicht begreifen. Aber die Schöpfung ist Zeuge davon. Die Schöpfung ist Zeuge dieser Liebe Gottes und seiner unendlichen Macht. Als Adventisten glauben wir nicht nur an die Wiederkunft. Wir nennen uns ja auch Siebenten-Tags-Adventisten. Und das ist eine Anspielung auf den Sabbat, den siebten Wochentag, den Gott damals bei der Schöpfung ausgesondert hat, als einen Ruhetag, als einen heiligen Tag für die Gemeinschaft mit ihm. Nun, für diesen Sabbat gibt es ein Gebot. Er ist ein Teil der 10 Gebote. Und wir finden das in 2. Mose 20. Da wird begründet, warum wir den Sabbat heilig halten sollen. Vers 11 sagt, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und darum sollen auch wir ihn heilig halten. Der Sabbat erinnert an die Schöpfung. Was zeigt die Schöpfung? Sie zeigt seine Macht und seine Liebe. Nun ist aber interessant, dass derselbe Sabbat noch an einer anderen Stelle geboten wird, nämlich dort in den 5 Büchern Mose, wo die 10 Gebote wiederholt werden. Und das ist in 5. Mose 5. Auch dort sagt der Vers 12, beachte den Sabbattag. Und Vers 15 gibt dann eine andere Begründung, nämlich, und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Was ist das? Gefangenschaft und Herausführung. Das ist ein Symbol für Erlösung. Der Sabbat ist ein Symbol, eine Erinnerung, ein Gedenktag, denke daran, sowohl für die Schöpfung als auch für einen Akt der Befreiung, für Erlösung. Warum ist das möglich? Warum kann derselbe Tag an 2 unterschiedliche Ereignisse erinnern? Weil beide Ereignisse denselben Charakter haben. Beide Ereignisse zeigen die Macht und die Liebe Gottes. In der Schöpfung hat er sie offenbart und in der Erlösung zeigt er dieselben Eigenschaften, Macht und seine Liebe zu einem Volk von Sklaven. Hilflos. Er hat sich ihrer erbarmt. Und auch zu Israel hat er gesagt, ich will dich. Obwohl er wusste, dieses Volk ist hoffnungslos rebellisch. Trotzdem. Der Sabbat verbindet Schöpfung und Erlösung, weil beides auf zwei Säulen, auf denselben Säulen beruht. Nämlich Gott ist mächtig und Gott liebt uns unaussprechlich. Beide Eigenschaften sind notwendig für die Schöpfung und für die Neuschöpfung, für Erlösung. Gehen wir zum Propheten Jesaja. Wir sehen hier im Hintergrund so ein bisschen angedeutet den Himmel. Und so etwas Ähnliches sagt der Prophet Jesaja zu dem Volk Israel in einer Situation, wo das Volk am Boden zerstört war. Und nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Es war wirklich so passiert. Jesaja blickt in die Zukunft. Er lebte noch vor der Zeit, wo das wirklich dann eintrat. Aber Gott hat ihm deutlich gemacht, dass eine Zeit kommen wird, wo das Volk zerstreut wird, wo die Stadt und das ganze Land Israel vernichtet wird, wo auch der Tempel zerstört werden wird. Und Gott hat das angekündigt und gleichzeitig hat er schon im Vorhinein sein Volk ermutigt, hat ihm Verheißung gegeben, aufbauende, ermutigende Voraussagen, weil er wusste, in dieser Krise brauchen sie das. Und so ist auch Jesaja 40 entstanden. Gott spricht hinein in eine Situation, wo er wusste, das Volk wird völlig verzweifelt sein. Keine Hoffnung mehr, wo menschlich und äußerlich betrachtet man nur sagen kann, das ist das Ende, finito, aus, vorbei. Hier läuft gar nichts mehr. Wir sind fertig als Volk. Da kann nie mehr was draus werden. Und selbst Gott, ja, kann er uns noch helfen? Lesen wir mal, was sie gedacht haben. Da sagt Gott zum Volk, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Und er meint die Sterne. Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Mein Weg ist verborgen dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Was sagt das Volk hier mit anderen Worten? Es sagt, selbst Gott hat mich vergessen. Mein Recht ist verborgen vor ihm. Er sieht es nicht mehr, er kümmert sich nicht mehr um uns. Wir sind alleingelassen, wir sind am Ende. Und Gott sagt ihnen, schau doch mal nach oben. Schau nicht auf deine Misere, auf die Verzweiflung, auf alles, was kaputt ist. Schau zu den Sternen. Und was siehst du dort? Kannst du sie zählen? Gott lässt sie alle hervortreten. Gott hat sie alle gezählt und er kennt sie alle mit Namen. Gott wendet den Blick nach oben. Wir Menschen schauen so schnell nach unten. Auf alles Irdische, Problematische, Sündige, auf unsere Schwachheiten. Gott wendet ständig unseren Blick nach oben, denn dort finden wir etwas. Dort finden wir eine Botschaft, die wir brauchen. Dort finden wir Zeugen für die Macht und für die Liebe Gottes. Genau das, was wir brauchen, um herauszukommen aus unserer Misere, um wieder Hoffnung zu haben in den Lichtschimmer am Ende des Tunnels und zu merken, ja, das fehlt mir, aber Gott hat es. Er ist bereit, es mir zu geben und dir. Interessante Geschichte, die Abraham auch erlebt hat. Gehen wir da kurz hin, 1. Mose 15. Der Sternenhimmel und die Glaubensgerechtigkeit. Was hat das miteinander zu tun? Lesen wir. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abram sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben, also sein Knecht. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus. Offenbar war Abraham in seinem Zelt, als Gott ihm erschien. Er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Vers 6 sagt: Und er glaubte dem Herrn. Er glaubte. Und dann heißt es weiter: Und er, Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Sternenhimmel und Rechtfertigung. Eine interessante Verbindung. Das Betrachten der Schöpfung führte bei Abraham zur Glaubensgerechtigkeit. Warum? Weil die Schöpfung die Eigenschaften Gottes offenbart, die wir zur Erlösung brauchen. In der Schöpfung erkennen wir Gott als unseren persönlichen Erlöser. Und genau das führt zur Glaubensgerechtigkeit. Wenn wir sagen: Gott, das traue ich dir zu. Du kannst es. Du hast die Macht und du hast die Liebe. Du willst es auch. Du bist bereit dazu. Dann sind wir an dem Punkt, wo Gott sagen kann: Ja, meine Gerechtigkeit rechne ich dir zu und meine Gerechtigkeit gebe ich dir auch. Ich mache dich neu. Aber machen wir es mal ein bisschen praktischer. Wie viele Sterne hat denn der Abraham da oben gesehen? Nun, ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin dazu auf die Seite stern.de gegangen. Hat natürlich nichts mit Astronomie zu tun, sondern ist ein Nachrichtenmagazin. Und dort steht: In einem Artikel: Von den dunkelsten Punkten der Erde aus kann ein Mensch ohne Hilfsmittel etwa 5000 Sterne sehen am Himmel. Naja, heute ist bei uns ist das so, die Straßen sind meistens beleuchtet und so in voller schöner Beleuchtung sieht man etwa 100 Sterne. Aber der Abraham lebte ja noch ohne Straßenbeleuchtung und er war in Zelten unterwegs. Sagen wir mal, er hat 5000 Sterne gesehen. 5000 Sterne. Gott führt ihn hinaus und sagt: Schau zum Sternenhimmel, so viele Nachkommen wirst du mal haben. Und Abraham schaut sich das so an, denkt: Ja, das sind einige tausend. Kann Gott das machen? Ich glaube ja. Er hat das alles geschaffen, alles, was ich sehe. Er kann das. Ich glaube ihm. Der Artikel geht weiter. Im Weltall gibt es mehr Sterne als Sandkörner an den Stränden und in den Wüsten der Erde. Allein die erfassbare Sternenzahl betrage 70.000 Millionen, Millionen, Millionen. Jede Million hat 6 Nullen, immer hintereinander. So berichtet das der australische Astronom Simon Driver. Das sind 70 Trilliarden oder ausgeschrieben eine 7 mit 22 Nullen. Diese Zahl umfasst laut Driver jedoch nur diejenigen Sterne, die derzeit, 2003 war das, mit modernsten Teleskopen generell zu erspähen sind. Die wirkliche Zahl der Sterne im Kosmos könne noch sehr viel größer sein. Manche glauben, sie ist unendlich sagte Driver. Jetzt habe ich noch eine andere Quelle nachgeschlagen, die etwas näher ist an unserer Zeit, auf der Webseite wasdarwinnichtwusste.de. Und da ist die Rede von 10 hoch 25 Sternen. Das ist also eine 1 mit 25 Nullen. Vorher hatten wir eine 7 mit 22 Nullen. Das ist nochmal das 140-fache von der Zahl von 2003. Und die heißt es in diesem Artikel: Heutige sehr schnelle Computer führen rund 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde aus. Ich habe mal ein bisschen nachgeschlagen. Das dürfte schon ein paar Jahre her sein. Heute so ein moderner Intel-Prozessor, der schafft auch nicht nur 10 Milliarden, sondern 300 Milliarden Operationen in der Sekunde. Ist also ein bisschen schneller. Weiter in dem Artikel. Würde man einen solchen Rechner nur zum Zählen der Sterne einsetzen, so könnte er in der ersten Sekunde 10 Milliarden Sterne zählen. In der zweiten Sekunde wäre er bei 20 Milliarden und so weiter. Wie lange müsste dieser Rechner wohl arbeiten, um alle bekannten Sterne einmal durchzuzählen? Was würdest du schätzen? Naja, wenn es 10 Milliarden wären pro Sekunde, dann wäre er fertig nach 30 Millionen Jahren. Nehmen wir die heutigen Computer mit 300 Milliarden, dann wäre er 30 Mal schneller. Dann bräuchte er also nur 1 Million Jahre. Ist ja eigentlich auch ziemlich lang. 1 Million Jahre. Nur um die Sterne, von denen wir wissen, einmal durchzuzählen. Das sind Zahlen, die sprengen absolut unser Vorstellungsvermögen. Aber was hatten wir gelesen? Bei Jesaja? Lesen wir nochmal Kapitel 40, Vers 26. Er lässt ihr Herr hervortreten nach ihrer Zahl. Er ruft sie alle mit Namen. Was bedeutet das, wenn du einer von vielen bist, aber Gott kennt deinen Namen? Das heißt, du bist ihm wichtig. Du bist nicht einfach nur eine Nummer. Auch wenn es noch Millionen oder Milliarden andere gibt. Er kennt dich ganz persönlich. Und so, wie er die Sterne mit Namen kennt, kennt er auch diese Welt, diese Menschheit. 7 Milliarden. Was ist das im Vergleich zu 70 Trilliarden plus 3 Nullen hinten an? Eigentlich sehr wenig. Manchmal fragen wir uns, bin ich eigentlich wichtig? Nimmt mich irgendjemand wahr? Liebt mich irgendjemand? Ja, dich liebt jemand. Dich nimmt jemand wahr. Auch wenn es noch 7 Milliarden andere Menschen gibt. Es gibt jemanden, der kennt dich mit Namen. Er weiß alles über dein Leben. Und du bedeutest ihm sehr, sehr viel. Und er will auf dich um keinen Preis verzichten. Du bist unersetzlich. Denn es gibt dich nur genau einmal im ganzen Universum. So ist dieser Gott. Er schafft Trilliarden Sterne, aber nicht einfach nur eine anonyme Masse, sondern er kennt jeden Einzelnen persönlich. Und so kennt er auch dich persönlich. Was heißt das für uns, für dich, für mich? Das heißt, du kannst ihm vertrauen. Er ist nicht nur mächtig, er ist auch liebevoll. Er ist wie ein Vater. Jedes Kind ist ihm bekannt, alle Umstände, deine Sorgen und deine Hoffnungen und Wünsche. Er weiß es, er kennt deine Vergangenheit und er möchte deine Zukunft gestalten. Das ist der Gott, das ist der Schöpfer, den wir anbeten und der dich ganz neu machen möchte, der dich erlösen möchte. Darum hab keine Angst. Du bist bei ihm in den richtigen Händen. Wir hatten gesprochen über Abraham. Die Geschichte von Abraham. Er schaut zu den Sternen. Er sieht etwas darin. Gott offenbart sein Wesen ihm, seine Macht und Liebe. Und aus dieser Erfahrung, aus dieser Erkenntnis heraus sagt er, ja, ich glaube, was Gott mir sagt. Ich glaube das, was Gott in meinem Leben und für mich versprochen hat zu tun. Er schaut in die Schöpfung und er erhält die Gerechtigkeit aus Glauben. Paulus sagt uns ganz deutlich, warum dieser Bericht von Abraham in der Bibel verzeichnet ist. In Römer 4, ab Vers 19, spricht er von Abraham, von dieser Erfahrung. Und er sagt, Abraham war nicht schwach im Glauben. Und jetzt sagt er zwei Dinge, die sind für uns wichtig. Er sagt einmal, wo hat Abraham nicht hingeschaut und wo hat er hingeschaut? Wo waren seine Augen? Wo war seine Aufmerksamkeit? Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib, da er fast 100 Jahre alt war. Er war eigentlich gar nicht mehr zeugungsfähig. Und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, die konnte auch keine Kinder mehr bekommen. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Was hat ihn gestärkt? Der Blick in die Sterne, der Blick in die Schöpfung. Da hat er Gottes Wesen erkannt. Der Blick in Gottes Werke, in das Göttliche, nicht zum Menschlichen, nicht zu seiner Begrenztheit und seinem Leib des Todes, aus dem eigentlich nichts mehr hervorkommen konnte. Vers 21. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also warum hat er die Glaubensgerechtigkeit, ist auch nur ein Wort für Erlösung, warum hat er sie erlangt? Weil er in die Schöpfung geschaut hat und weil er dem Zeugnis der Schöpfung geglaubt hat. Darum hat er die Gerechtigkeit erlangt. Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Also warum lesen wir diese Geschichte bei Abraham? Warum hat Gott sie aufzeichnen lassen für uns? Damit wir dieselbe Erfahrung machen können wie Abraham, der von der Schöpfung her, von dem Blick nach oben zur Glaubensgerechtigkeit, zur Erlösung gekommen ist. Die Schöpfung hat ihn zur Erlösung geführt. Der Schöpfer wurde zu seinem Erlöser, der ihm Gerechtigkeit geschenkt hat. Wie wir am Anfang gelesen haben, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Es ist die Quelle der Gerechtigkeit Gottes. Im Evangelium erkennen wir, auf welchem Weg wir von der Sünde, von der Ungerechtigkeit wieder hinfinden können zur Gerechtigkeit. Wie aus uns Sündern Gerechte werden können. Gott hat uns mit seinen Werken umgeben. Überall werden sie für uns sichtbar. Sie umgeben uns. Tag für Tag begegnen wir ihnen. Haben wir Augen dafür? Hören wir die Botschaft? Es geht dann nicht nur um die Frage, wo komme ich her? Sondern es geht vor allem um die Frage, wo geht die Reise hin für mich? Wo geht die Reise hin für dich? Wo wirst du am Ende mal sein? Am Ende deines Lebens? Ewiger Tod? Oder ewiges Leben? Sehen wir das? Hören wir das? Deswegen ist diese Botschaft so wichtig. Deswegen ist Schöpfung so unglaublich wichtig für Erlösung. Für jeden, der Erlösung erfahren möchte, erlangen möchte. Gott zeigt sich als Schöpfer. Abraham hat es vorgemacht. Vielen geht es wie den Menschen in Römer 7, der von sich sagt, ich möchte das Gute tun, aber ich schaffe es nicht. Das Böse ist stärker. Und Paulus beschreibt diese Erfahrung, die er selber durchgemacht hat. und die uns oft so anklebt, die wir scheinbar kaum abschütteln können. Und Paulus ruft aus in dieser Verzweiflung, in dieser Erfahrung der Gefangenschaft in einem Gesetz, das gegen das ist, was er eigentlich sich wünscht. Er möchte das Gute tun, aber er kriegt nur das Böse hin. Dann ruft er, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Der Leib des Todes, den trug auch Abraham an sich. Die Bibel sagt, sein Leib war schon abgestorben. Der Leib seiner Frau war abgestorben. Da war kein Leben mehr. Wie sollte denn aus ihm neues Leben hervorkommen, ein Kind? Was hat er gemacht? Wie hat er seinen Leib des Todes überwunden? Indem er nicht darauf geschaut hat, sondern zum Himmel, zu den Sternen der Verheißung Gottes, die dort glänzen und funkeln wie die unzähligen Verheißungen, die wir in Gottes Wort finden, wo Gott uns zusagt, ich habe sowohl die Macht als auch die Liebe, dich zu retten. Du bist mir wichtig. Ich möchte dich. Ich brauche dich. Ich will dich. Schau weg vom Leib des Todes. Jeder von uns trägt ihn an sich. Aber du kannst darüber hinauswachsen, wenn du glaubst wie Abraham, wenn du zu den Sternen schaust und sagst, ja Gott, ich glaube dir. Mach dein Wort wahr in meinem Leben. Ich möchte noch zwei kurze Gedanken anfügen, bevor wir das Thema abschließen. Wir leben in einer besonderen Zeit. Wir glauben, dass es Endzeit ist. Wir glauben, dass seit 1844, wo etwas im himmlischen Heiligtum geschehen ist, in dem priesterlichen Dienst Jesu, es keine prophetischen Zeitketten mehr gibt, sondern dass nun alles vor seinem Abschluss und vor seiner Vollendung steht. Wann genau das passiert, weiß allein Gott. Die Bibel schweigt darüber. Wir haben Zeichen der Zeit. Wir haben Hinweise. Gott sagt, wenn das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt ist, dann wird das Ende kommen. Und darüber hatten wir am Anfang auch gelesen in Offenbarung 14. Wir werden es gleich nochmal aufschlagen. Das Evangelium soll die ganze Welt erreichen. Jede Nation, jeden Menschen. Dann wird das Ende kommen. Aber gerade in dieser Zeit, in den letzten Tagen, hat Gott vorausgesehen, wird eine Gemeinde sein, ein Volk, das seinen Namen anruft und seinen Namen an sich trägt, das lau ist. Das nicht brennend ist im Geist, wie damals die ersten Jünger und Apostel, die ersten Nachfolger Christi, brennend im Geist durch Pfingsten? Nein. Lau. Nicht heiß und nicht kalt. Was können wir tun? Der große Abschluss des Werkes steht bevor, die größte, die große letzte Herausforderung. Und die Gemeinde, das Volk Gottes, seine Armee ist unentschieden, ist wankelmütig, weiß nicht, ob sie dies oder jenes sein möchte. Sie hinkt auf zwei Seiten. Wie will Gott das Problem lösen? Lesen wir mal in Offenbarung 3. Wie stellt er sich denn dieser Gemeinde vor? Dieser Gemeinde Laodicea, die kein Lob von Gott bekommt, obwohl er doch nicht dieser Oberlehrer ist, der nur auf einen Fehler wartet und dann auf die Finger haut. Nein, wenn Gott etwas Gutes sieht, dann erwähnt er das auch, um uns zu ermutigen. Er anerkennt es auch, aber die Gemeinde bekommt kein Lob. Wir. Jesus sagt selbst, warum er das tut. Er sagt, ich überführe dich, weil ich dich liebe. Er tut es, weil er weiß, es ist notwendig zur Heilung. Deswegen tadelt er, nicht weil es ihm Freude macht, sondern weil es der Weg ist, heraus aus diesem Zustand. Und wie stellt er sich vor, als er diese Tadelbotschaft aussprechen muss gegenüber Laodicea? Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde an Laodicea schreibe, dies sagt der Amen. Amen bedeutet, so ist es. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. So stellt er sich vor. Jetzt frage ich mich, hat es eine Bedeutung, dass Jesus sich dieser Gemeinde, die in einem lauen, halbwarmen Mittelzustand, den es eigentlich gar nicht gibt, sich befindet, dass er sich ihr vorstellt als der Anfang der Schöpfung Gottes? Jetzt dürfen wir das nicht falsch verstehen. Denn Anfang der Schöpfung Gottes bedeutet nicht, wie manche es missverstehen, dass Christus Teil der Schöpfung wäre, er sozusagen der Erste war, das erste geschaffene Wesen. Nein, Anfang bedeutet die Ursache, der Urgrund, das Bewegende, das Motivierende, das die Triebfeder dahinter, die Triebfeder der Schöpfung. Mit anderen Worten, er war der Schöpfer selbst. Er ist der Anfang, der es bewegt hat, der es zustande gebracht hat. Christus stellt sich uns als Gemeinde Laodicea vor, als der Schöpfer. Warum? Weil wir genau diese Botschaft brauchen, die die Schöpfung uns mitteilt. Gott ist mächtig und er ist voller Liebe, auch zu seinen irrenden Kindern. Und zu denen gehören wir leider. Wir brauchen das, um diese Glaubensgerechtigkeit selber zu erleben, die Abraham erlebt hat. Um die Kraft des Evangeliums zu erleben, wo Paulus gesagt hat, die Schöpfung bezeugt die Kraft des Evangeliums. Da wird etwas offenbar, da wird etwas sichtbar im Evangelium. Und jeder könnte es wissen, weil das die ganze Welt, das Universum davon Zeugnis ablegt. Gott hat die Macht und er hat auch die Liebe, dich zu einem anderen Menschen zu machen, dich zu erlösen. Diese Botschaft brauchen wir. Und wisst ihr warum? Und jetzt komme ich zurück auf den Vers, mit dem wir begonnen haben, Offenbarung 14. Weil wir etwas zu verkündigen haben, das wir nicht verkündigen können, wenn wir es nicht selber erlebt haben. Offenbarung 14. Der Engel, der hoch oben am Himmel fliegt, er hat das ewige Evangelium und er sagt, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Das ist die Botschaft, von der die Offenbarung sagt, am Ende der Zeit soll sie die ganze Welt erreichen. Es ist die letzte Einladung und die letzte Warnung. Aber was ist daran eigentlich Evangelium? Was haben wir gelesen? Was sagt der Engel eigentlich? Fürchtet Gott, gebt ihm Ehre. Gott hält Gericht. Betet den Schöpfer an. Das sind für mich lauter Imperative. Das sind Aufforderungen. Tu dies, tu das, mach das und Gott ist der Schöpfer. Wo ist da die gute Nachricht? Fürchte Gott. Viele haben deswegen mit dieser Botschaft auch ihre Schwierigkeiten, ihre Not und sagen, was soll ich da den anderen Leuten weitergeben? Warum ist das so wichtig, dass die Leute das erfahren? Wo steckt da das Evangelium drin? Nun, es hilft uns zu verstehen, dass die Hebräer, und das Neue Testament wurde zwar in Griechisch geschrieben, aber von Hebräern, dass sie oft anders in der Logik ihre Aussagen angeordnet haben, als wir es tun. Wir sprechen zuerst von der Ursache und dann von der Wirkung. A, B, C. Die Hebräer machen es oft andersrum. Sie beschreiben erst die Wirkung, was da ist, wie es aussieht. Und dann erklären sie, wo es herkommt und wie es entstanden ist und was dazu geführt hat. Was wird hier beschrieben von Engel? Fürchte Gott, gebt ihm die Ehre, sein Gericht ist gekommen, betet wen an? Den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserquellen, den Schöpfer. Und da kommt alles her. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo alles beginnt. Der Engel sagt, ihr habt einen Schöpfer. Und die Schöpfung zeigt euch was über diesen Schöpfer? Sie zeigt euch, dass er mächtig ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Und sie zeigt euch, dass er eine unglaubliche Liebe hat für alle seine Geschöpfe, für das Kleinste bis zum Größten. Und weil Gott Schöpfer ist, kann er etwas in deinem Leben bewirken. Und weißt du, was dann passiert? Dann kannst du auf einmal Gott fürchten. Das bedeutet, ihm gehorchen, ihm als Autorität anerkennen. Wenn er in deinem Leben als Schöpfer wirkt, dann kannst du ihm die Ehre geben. Wenn er in deinem Leben als Schöpfer wirkt, dann brauchst du keine Angst vor dem Gericht zu haben. Dann wird das Gericht dich rechtfertigen und dich freisprechen, weil er dich darauf vorbereitet. Weil er selbst dein Fürsprecher ist. Wenn du erkannt hast, dass Gott dein Schöpfer ist und du ihn in dein Herz hineinlässt, dann führt er dich zu echter Anbetung. Nicht nur mit Worten, sondern mit deinem ganzen Leben. Dein ganzes Leben wird eine Anbetung sein, ein Gottesdienst. Und das ist das, was Gott eigentlich möchte. Aber was ist der Grund? Was ist die Grundlage? Wo beginnt alles? Es beginnt alles damit, dass du erkennst, dass Gott Schöpfer ist. Denn wenn du das verstehst und das im Glauben annimmst, dann wird er zu deinem Neuschöpfer. Dann wird er zu deinem Erlöser. Wie kann diese Botschaft um die ganze Welt gehen? Indem wir das ernst nehmen, was Jesus uns sagt, als der treue Zeuge, als der Anfang der Schöpfung Gottes, was er uns sagt als Gemeinde der Endzeit, Laodicea. Ich bin dein Schöpfer. Wo würden wir das nur richtig verstehen, was das bedeutet? Dann würden wir aus dieser Lauheit herausfinden. Dann wäre uns nichts mehr unmöglich, weil wir unser Herz weit öffnen würden für die Kraft und für die Liebe Gottes, für das Evangelium, für seine Gerechtigkeit. Dann würde eine neue Gemeinde entstehen. Dann würde Gott seinen Geist ausgießen in der Fülle des Späterings. Dann würde eine Armee entstehen, die um diese Welt läuft, wie ein Strohfeuer. Und die Botschaft vom Schöpfergott, der auch der Erlösergott ist, würde in Windeseile jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache und jede Nation erreichen. Die Ernte würde reif werden auf dem ganzen Globus und Christus würde wiederkommen. Wie wichtig ist es zu verstehen, dass Gott Schöpfer ist? Unendlich wichtig. Schöpfung und Evangelium, Schöpfung und Erlösung gehören zusammen. Die ganze Welt soll erfahren, muss erfahren, dass sie nicht aus dem Urschleim irgendwie herauskommt, gekommen ist, sondern dass es einen Schöpfer gibt, der eine unendliche Macht hat und sie aus Liebe geschaffen hat und aus Liebe bereit ist, aus derselben schöpferischen Macht sie zu erlösen und zu neuen Geschöpfen zu machen, sodass sie ihn fürchten, ihm die Ehre geben, dass ihr ganzes Leben eine Anbetung ist. Und damit sie durch ihn im Gericht gerechtfertigt werden können. Möge der Herr, der Amen, der treue Zeuge, der Schöpfer, möge er auch unser Erlöser sein. Das ist mein Wunsch für dich und für mich. Er hat es versprochen, er wird es auch tun. Amen.